Als Kirchenjahr bezeichnet man seit dem ausgehenden 16. Jahrhundert im Christentum eine jährlich wiederkehrende festgelegte Abfolge von christlichen Festen und Festzeiten, nach der sich vor allem die Gottesdienstpraxis und Liturgie richten. Das Kirchenjahr beginnt nach katholischer wie evangelischer Tradition mit dem ersten Sonntag im Advent. Die orthodoxen Kirchen beginnen am 1. September in Vorbereitung auf das Fest Maria Geburt am 8. September. Das Kirchenjahr besteht vor allem aus den zuerst um Ostern, dann auch um Weihnachten herum gebildeten Festkreisen, die in der Christentumsgeschichte allmählich zu einem Jahreszyklus vervollständigt wurden. Wo und wie wir Kraft für unser geistliches Leben im Kirchenjahr schöpfen, hierzu schenkt uns Pfarrer Matthias Rey aus Müsteier ein Referat und einige Gedanken. So begrüße ich Pfarrer Matthias Rey ganz herzlich bei Radio Gloria und wir freuen uns auf seine Gedanken.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das Kirchenjahr ist ein Geschenk. Das sind sich viele nicht bewusst. Also wir leben im Kirchenjahr, also Leute, die in der Kirche praktizieren, die sind sich gewohnt. Es gibt eine Adventszeit, und da kommt die Weihnachtszeit mit allem Drum und Dran und dann kommt noch das Fest Maria Lichtmess nach der Weihnachtszeit, so wie als Nachklang. Und dann kommt eine Zeit, die nicht von großer, besonderer Bedeutung ist, die weltliche Fasnacht, und dann kommt die Fastenzeit. Und dann kommt die Osterzeit und in der Osterzeit dann eben die verschiedenen Feste, Christi Himmelfahrt, Pfingsten und dann nach der Osterzeit noch einige auch sehr wichtige Feste wie eben Fronleichnam oder das Herz-Jesu-Fest. Und dann beginnt eigentlich das normale Jahr, also mit der Farbe Grün, wo man eigentlich jedes Jahr wieder ein anderes Evangelium hört. Das ist ein Geschenk. Also da leben wir mit der Natur, da leben wir mit der Kirche und da werden wir genährt, Jahr für Jahr. Viele sind sich das nicht bewusst, wie das eigentlich geschieht. Das geschieht fast unmerklich, dass wenn wir regelmäßig die Heilige Messe besuchen, vor allem am Sonntag, wenn wir vielleicht sogar das Stundengebet verrichtet, dann gehen wir mit der Zeit und eben auch mit der Natur. Ich möchte da beginnen mit dem Osterdatum. Das Osterdatum ist ja im Frühling. Interessanterweise, es ist ja nicht der Sonnenkalender, den wir kennen, sondern es ist da der Mondkalender zugrunde gelegt. Ich komme nochmals darauf zurück. Aber der Frühling, also der Frühling, wo das Leben sprießt, wo das Leben wie neu aufersteht, das ist der Zeitpunkt, wo auch Christus auferstanden ist. Und diesem Frühling kommt die Fastenzeit vorher. Also die Fastenzeit, eine Zeit, wo wir zur Besinnung kommen, Farbe Violett in der Liturgie, und wo wir eben fasten. Und das ist auch die Zeit, wo manchmal früher Not geherrscht hat. Da waren die Gemüse aufgebraucht vom Garten und das Fleisch war auch schon langsam zu Ende. Also all die Erträge vom Sommer, die sind aufgezehrt und dann wird diese Not eben auch nachgelebt, liturgisch. Also man könnte fast sagen, die Kirche hat dort aus der Not eine Tugend gemacht. Die Not, die materielle Not, dient eben dazu, bewusst zu fasten, bewusst zu verzichten. Das also das Osterdatum. Das Osterdatum ist ein biblisches Datum, darum eben auch der Mondkalender. Also die Juden kennen ja das Mondjahr. Das Mondjahr begann im Frühling, also nicht am kürzesten Tag des Jahres, sondern im Frühling begann dieses Jahr, und zwar mit dem ersten Frühlingsvollmond. Und das ist auch der Ostertermin. Also wir haben in der Bibel verschiedene Hinweise. Beim Johannesevangelium wird geredet vom Rüsttag vor einem großen Feiertag. Und es wird auch geredet vom Paschafest oder auch eben sogar von Osterfest. Das heißt, man weiß, an welchem Tag Jesus auferstanden ist. Und man weiß auch, wann er gestorben ist. Also er ist gestorben am Rüsttag, das heißt am Freitag vor diesem großen Sabbat. Und auferstanden ist er am frühen Morgen nach dem Sabbat. Dann haben wir eine interessante Sache, dass von diesem Mondkalender hangen dann viele andere Gedenktage und Feste ab. Also eigentlich der ganze Osterkreis ist abhängig vom ersten Frühlingsvollmond. Vor dem Osterfest haben wir diese Bußzeit, also die 46 Tage. Tönt jetzt ein bisschen komisch. Wir sind uns gewohnt an 40 Tagen. Wichtig ist ja die 40 Tage. Wir haben die 40 Tage in der Wüste, auch so eine Art Bußzeit vom Volk Israel bis zum Einzug ins Heilige Land. Jetzt ist es so, dass ja die Sonntage in der Fastenzeit sind keine Fastentage. Und so kommen wir genau auf diese 46 Tage, also der Aschermittwoch und dann 6 Wochen. Dann bis zum Osterfest. Das gibt diese 46 Tage, was eben dann 40 Fasttage ergibt. Und dann kommt diese intensive Woche, die Karwoche. Die beginnt am Palmsonntag mit der Feier des Einzugs Jesu in Jerusalem. Dann kommt der Gründonnerstag. Der Gründonnerstag oder auch Hoher Donnerstag genannt. Das ist ein ganz wichtiger Tag, weil dort sehr viele Dinge verpackt sind. Also zum einen geschieht dort die Einsetzung des Priestertums, wo Jesus sagt, tut dies zu meinem Gedächtnis. Und somit gibt er den Aposteln den Auftrag, eben die heilige Messe zu feiern. Also das zu feiern, was Jesus mit ihnen gefeiert hat, wo er das Brot nahm und gesagt hat, das ist mein Leib, und den Wein nahm und gesagt hat, das ist mein Blut. Also die Einsetzung des Priestertums und zugleich die Einsetzung des heiligen Sakramentes der Eucharistie, der heiligen Messe, der heiligen Kommunion. Und das ist fast ein bisschen zu viel, um das alles an einem Tag zu feiern. Ich komme dann nochmals darauf zurück. Darum gibt es dann auch noch das Fronleichnamsfest. Also diese Feier vom Gründonnerstag, sehr reich befrachtet. Am Morgen ist in der Regel die heilige Messe, die Chrisammesse mit dem Bischof zusammen, wo alle Priester, also natürlich nur die, die kommen, aber sind ja alle eingeladen, wo alle Priester miteinander ihre Gelübde erneuern vor dem Bischof. Also das ist der Bischof mit den Priestern zusammen, und dann werden die heiligen Öle geweiht. Das Chrisamöl, das ja gebraucht wird bei der Taufe. Also nach der Taufe wird das Kind auf dem Scheitel mit einem Kreuz besiegelt. Das heißt, es wird gesalbt zum König, Priester und Propheten. Also dieses Chrisam ist eigentlich das wichtigste, das kostbarste Öl im kirchlichen Leben. Da wird auch das Katechumenenöl gesegnet, das heißt dieses Öl, mit dem das Kind auf die Brust gesalbt wird. Es könnte auch der Erwachsene sein, natürlich, wenn ein Erwachsener getauft wird, mit auf die Brust gesalbt wird. Das ist vor der Taufe als Zeichen der Vorbereitung für den Kampf des Lebens. Und dann noch das Krankenöl. Das ist der Gründonnerstag morgen. Und dann am hohen Donnerstag oder Gründonnerstag am Abend wird dann die Feier des letzten Abendmahls hochgehalten, also die Einsetzung der heiligen Eucharistie. Das ist dann, hat dann einen anderen Charakter. Und dann möchte man das eigentlich noch feiern, Und da gibt es ja die Möglichkeit, dass man eine Anbetung macht nach der Liturgie vom Hohen Donnerstag. Und dann heißt es aber in den liturgischen Bestimmungen, ab Mitternacht soll diese Anbetung schlicht gehalten werden. Also nicht mit riesigem Schmuck, nicht mit weiß ich wie vielen Kerzen, denn dann gedenken wir ja des Gebetes im Ölgarten und der Gefangennahme Jesu. Also die Dynamik von Grünen Donnerstag verbietet eigentlich ein Verweilen. Es geht vorwärts. Jesus setzt die Eucharistie ein, Jesus setzt das Priestertum ein, Jesus geht hinaus, er betet, er schwitzt Blut und dann beginnt bereits das Opfer, das blutige Opfer am Kreuz. Diese beiden Tage, Karfreitag und Karsamstag, die haben einen ganz besonderen Charakter im Kirchenjahr. Das sind zwei Tage, an denen keine heilige Messe gefeiert wird. Also Karfreitag, da gedenken wir des Todes Jesu am Kreuz. Es ist ein Tag der Trauer, ein Tag, wo wir sein Leiden nachempfinden. Und an diesem Tag ist der Bräutigam genommen. Das heißt, es wird dort keine heilige Messe gefeiert. Ebenso auch am Karsamstag, dieser Tag der Grabesruhe, da ist eigentlich, abgesehen vom Stundengebet, überhaupt keine Liturgie. Also am Karsamstag, da ist nichts in der Kirche, das öffentlich offiziell gefeiert wird. Am Karfreitag ist die Karfreitagsliturgie. Wir können am Karfreitagmorgen auch sehr sinnreich den Kreuzweg gemeinsam beten, betrachten. Und dann eben nach der Karfreitagsliturgie ist die Grablegung. Und dann gibt es in verschiedenen Kirchen gibt es die Tradition des Heiligen Grabes, wo wir des Todes Jesu gedenken, sein Hinabsteigen in die Unterwelt. Und das ist ein Tag der Ruhe. Es ist die Grabesruhe. Das ist vielen auch nicht wirklich bewusst. Also Karfreitag und Karsamstag keine Feier einer heiligen Messe. Es gibt so Leute, die sagen, wir gehen zur Messe. Und dabei meinen sie, wir gehen zur Kirche. Weil ein Karfreitag ist keine Messe, sondern eben die Karfreitagsliturgie. Und dann am Karsamstag, auch der Ostersamstag genannt, ist dann am Abend spät die Osternachtfeier. Das ist auch wiederum nach jüdischer Tradition. Der Tag beginnt am Abend. Das haben wir auch bei Weihnachten so. Das ist interessant. Der Tag beginnt am Abend. Also wir haben unbemerkt in die christliche Tradition diese Regel hineingebracht in der Kirche an wichtigen Festen, Weihnachten. Ostern beginnt der Tag am Abend und nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil hat man sogar das generell in die Liturgie hineingenommen. Der Sonntag beginnt am Samstagabend. Das ist jüdische Tradition und ist natürlich auch die Tradition Jesu und somit eben auch die Tradition der Kirche. Und somit ist also am Samstagabend der neue Tag, der Sonntag, der Tag der Auferstehung. Und dort ist dann diese große Feier, die Feier der Auferstehung. Und wiederum haben wir dann 40 Tage, also so wie wir 40 Tage als Fastenzeit hatten, haben wir jetzt 40 Tage bis Christi Himmelfahrt. Das ist eben die Osterzeit, die dann aber sogar noch 10 Tage länger dauert. Das ist wie ein überschwängliches Feiern. Also wir haben Christi Himmelfahrt und dann kommen ja noch diese 10 Tage bis zum Pfingstfest, wo viele auch die Pfingstnovene beten, also die 9 Tage der Erwartung des Pfingstfestes. Nach dem Hohen Pfingstfest ist dann die Osterzeit abgeschlossen. Eine Zeit in weißer, in goldener Farbe, eine Zeit mit viel Blumenschmuck, eine Zeit, wo eigentlich jeder Tag eine Art wie ein kleines Osterfest ist. Also vor allem in der Osteroktav, die ersten 8 Tage, da ist sogar jeder Tag wie ein Hochfest behandelt kirchlich. Dort können keine anderen Feste gefeiert werden, aber dann zieht sich das weiter bis zum Pfingstfest, wo wir immer wieder gedenken, Christus ist wahrhaft auferstanden. Und dann gibt es noch einige Feste im Nachklang des Osterfestes. Auch diese Feste sind auf das Osterdatum bestimmt, also an keinem fixen Datum. Es ist interessant, dass unsere ganze Zivilgesellschaft richtet sich immer noch nach dem, also hoffentlich kann das auch so bleiben, das Osterfest vom Frühlingsvollmond bestimmt, und das bestimmt dann auch das Pfingstfest, das ja doch in den meisten Staaten ein langes Wochenende ist, also der Pfingstsamstag, Pfingstsonntag, Pfingstmontag, alles Feiertage. Dann ist also die Osterzeit abgeschlossen und dann kommt eben eine Woche danach ein ganz besonderes Fest, der Dreifaltigkeitssonntag. Der Dreifaltigkeitssonntag ist sozusagen das Fest Gottes. Man hat ja immer Ereignisse gefeiert. Wir haben gefeiert, wie Jesus am Palmsonntag einzieht in Jerusalem. Wir haben gefeiert, wie er gekreuzigt wird, wie er aufersteht. An Weihnachten feiern wir seine Geburt. Also es gibt nicht irgendein Fest von Jesus, sondern diese Feste, wo der Herr, Jesus Christus, im Mittelpunkt steht, das sind immer Ereignisse, die wir feiern. Oder auch das Pfingstfest ist nicht einfach das Fest des Heiligen Geistes. Es ist das Fest des Ereignisses, wo der Vater durch den Sohn den Heiligen Geist in die Welt sendet. Und jetzt also eine Woche, nachdem all diese großen Feste der Osterzeit vorbei sind, feiern wir Gott als solchen, der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Also wir haben nicht ein Fest des Vaters, nicht ein Fest des Sohnes, nicht ein Fest des Heiligen Geistes, sondern wir feiern Ereignisse im Kirchenjahr und an diesem Sonntag feiern wir Gott als solchen. Und daneben nach diesem Dreifaltigkeitssonntag am Donnerstag ist das Fronleichnamsfest. Da wird wie nachgeholt, was man eine Art, was zu kurz gekommen ist am hohen Donnerstag. Da möchte man noch ein Fest feiern, eigens für die Eucharistie, wo man die Eucharistie feiert, so wie man nur feiern kann, mit allen möglichen menschlichen Möglichkeiten. Also man schmückt die Kirche außerordentlich reich, man geht mit dem Allerheiligsten, mit der feierlichsten Monstranz auf die Straße, man schmückt die Häuser, die Straßen. Es gibt Ortschaften, wo sogar Gras auf die Straße gestreut wird oder sogar ganze Blumenteppiche, um eben der Eucharistie die maximale Ehre zu erweisen. Und dann eine Woche später kommen nochmals zwei Fest- bzw. Gedenktag. Das Herz-Jesu-Fest, das ist eine Woche nach Fronleichnam am Freitag, und der Gedenktag des Herzens Mariens, also am Samstag nach dem Herz-Jesu-Fest. Und dann ist eigentlich dieser Kreis abgeschlossen, der sich auf dem Mondkalender fixiert. Nachher geht eigentlich das Kirchenjahr seinen Lauf, Farbe Grün, also sozusagen gewöhnlich. Es ist auch das Jahr des Bauern, wo viel Arbeit ansteht. Und dort werden dann die einzelnen Heiligenfeste begangen. Und die Heiligenfeste sind immer nach bestimmten Daten. Jetzt haben wir einen interessanten Link vom Osterfest zum Weihnachtsfest. Und zwar gibt es eine jüdische Schrift, wo es heißt, der Prophet wird an jenem Tag gezeugt, an dem er sterben wird. Aber darüber rede ich dann nachher. Wir hören jetzt einen Moment Musik.
Es geht heute um das Kirchenjahr, wo und wie wir Kraft für unser geistliches Leben im Kirchenjahr schöpfen können. Hierzu schenkt uns Pfarrer Matthias Rey einige Gedanken. Wir haben zuvor Morgenstern-Variationen gespielt von Pfarrer Matthias Rey gehört und seinem Bruder, der Trompete gespielt hat. Und jetzt wünsche ich Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, viel Erbauung mit Pfarrer Matthias Rey.
Ja, das Weihnachtsdatum. Das Weihnachtsdatum scheint etwas Willkürliches zu sein, in dem Sinne, dass wir kein biblisches Fundament haben. Wir wissen, Jesus war in der Nacht geboren. Und diese Nacht wird man dann nachempfinden, indem man versucht, dieses Fest in der längsten Nacht zu feiern. Oder man könnte auch sagen, dort, wo die Heiden das Sonnenwendenfest feiern, dort feiern wir Christus, das Licht der Welt, das Licht, das in die Welt eintritt. Also der 25. Dezember, der Tag eigentlich, wo man so ahnt, jetzt könnten die Tage wieder länger werden. Und da gibt es eben eine jüdische Tradition, wo es heißt, an dem Tag, wo ein Prophet stirbt, an dem Tag wird er gezeugt. Also Gott weiß ja in seiner Vorsehung, wann der Prophet stirbt. Er wusste auch, dass Jesus am Karfreitag sterben wird. Und der Karfreitag kann, muss nicht, aber kann und war vielleicht sogar im Moment, als Jesus am Kreuz starb, der 25. März. Also ich habe ja gesagt, Ostern ist das Fest, das gefeiert wird nach dem ersten Frühlingsvollmond. Der Frühlingsvollmond ist ja am 21. März oder später und spätestens dann etwa am 18. April. Also das heißt, der späteste mögliche Ostertermin wäre etwa der 24. April und der früheste der 21. März. Ja, und da kann es jetzt sehr gut sein, dass Jesus tatsächlich an einem 25. März gekreuzigt wurde. Und wenn Sie mit dem Kirchenjahr leben, dann wissen Sie, dass am 25. März wird das Hochfest der Verkündigung des Herrn gefeiert. Also dort erscheint der Engel Gabriel Maria und Maria wird schwanger, Maria empfängt. Und wenn wir jetzt rechnen vom 25. März, 9 Monate, dann kommen wir eben genau auf den 25. Dezember. Also hier könnte ein Bezug gesehen werden von der Zeugung Jesu durch den Heiligen Geist im Schoße Mariens zur Geburt Jesu 9 Monate danach. Übrigens ein Missverständnis, das es immer wieder gibt, der 8. Dezember, der ja in die Adventszeit fällt, der ist eigentlich zufällig in der Adventszeit, weil er ist in Bezug auf das Fest Maria Geburt. Also 8. Dezember und 9 Monate gibt 8. September. Das ist dann das Fest Maria Geburt und am 8. Dezember ist eben das Fest ihrer unbefleckten Empfängnis. Auch der 25. März scheint so ein Fremdkörper zu sein. Er fällt häufig in die Fastenzeit. Manchmal wird er sogar verschoben, weil er eben in die Karwoche oder Osterwoche fallen würde, wo ja keine Feste dieser Art gefeiert werden können. Und somit ist der 25. März eben wie ein Fremdkörper in der Fastenzeit, weil er eben in Bezug steht zum Weihnachtsdatum, zum Geburtsfest Jesu. Also wenn man das so im Hinterkopf hat, diese jüdische Tradition, der Prophet wird gezeugt am Tag, wo er sterben wird, dann könnte man durchaus auch einen Sinn sehen, dass der 25. März, also der Tag der Verkündigung des Herrn, der Menschwerdung Jesu, dass der in die Fastenzeit fällt. Es ist ein Tag auch mit einer gewissen Dramatik. Der Prophet wird gezeugt am Tag, an dem er umgebracht wird. Ja, jetzt zurück also zum Weihnachtskreis. Der Weihnachtskreis hat grundsätzlich eine andere Logik als der Osterfestkreis. Der Osterkreis hat ja einen strengen biblischen Bezug. Also diese Daten sind biblisch begründet. Der Palmsonntag ist eine Woche vor dem Ostersonntag. Die Himmelfahrt Christi ist 40 Tage nach Ostern. Und dann 10 Tage danach, also 50 Tage nach Ostern, ist das Fest von Pfingsten, der Herabkunft des Heiligen Geistes. Also da sind wir uns gewohnt, dass alles einen biblischen Bezug hat. Und wir meinen dann, an Weihnachten sei das auch so. Das stimmt aber überhaupt nicht. Ich erkläre, nach Weihnachten kommen Festtage, die das Weihnachtsfest ausdeuten. Also zuerst der Tag des heiligen Stephanus. Also wenn wir Weihnachten feiern, dann sind wir bereit für Christus zu sterben. Der Stephan, der erste Märtyrer, biblisch bezeugt, der blutig und bewusst sein Leben hingegeben hat. Dann folgt am 27. Dezember der Gedenktag oder Festtag des heiligen Johannes. Der Johannes, der Evangelist, der Johannes, auch der Lieblingsjünger von Jesus, war jener, der ganz bewusst und intensiv sein Leben dem Herrn hingegeben hat. Er lag an der Brust Jesu beim letzten Abendmahl, er stand unter dem Kreuz und schlussendlich war er in der Verbannung auf der Insel Patmos, hat aber kein Blut vergossen für den Glauben. Also es wird gefeiert, der das Leben hingibt, ohne Blut zu vergießen, sozusagen das weiße Martyrium. Und dann am 28. Dezember kommt das Fest der unschuldigen Kinder. Sie vergießen das Blut für Jesus, sind sich aber dessen nicht bewusst. Und es ist ja jedem klar, dass ja diese drei Ereignisse, die geschahen viel später. Auch der Stephanus wurde gesteinigt, nachdem Jesus auferstanden war. Der Johannes hat seine Heiligkeit dann vervollkommnet, nachdem Jesus schon lange im Himmel aufgefahren war. Und die unschuldigen Kinder, und da ist jetzt das häufige Missverständnis, auch die wurden nicht 2 Tage oder 3 Tage nach Jesu Geburt umgebracht, sondern etwa 2 Jahre danach. Also dieses Fest der unschuldigen Kinder ist eigentlich im Sinne bezogen auf Weihnachten und nicht vom Datum her. Also es heißt ja, König Herodes ließ alle Knaben umbringen bis zum Alter von 2 Jahren gemäß den Angabe der Sterndeuter. Und dort heißt es ja auch, die Sterndeuter, also die Weisen oder volkstümlich die drei Könige, die kamen ja in ein Haus. Also die kamen nicht zur Krippe, sondern im Evangelium nach Matthäus steht deutlich, sie kamen in das Haus. Das heißt, die heilige Familie hatte sich in Bethlehem bereits eingerichtet. Und dann kam der Kindermord nach Bethlehem und eben auch die Flucht nach Ägypten mit dem nicht ganz 2 Jahre alten Jesuskind. Also wir dürfen annehmen, dass Jesus selber einige Wegstrecken von Bethlehem nach Ägypten selber gegangen ist. Ich vermisse das ein bisschen in der Kunstdarstellung. Er wird immer als Kind dargestellt, nicht ganz klein, aber doch ein Kind, das getragen wird. Aber er war doch schon ein Knabe, der auch schon reden und gehen konnte. Und dann, wir fahren jetzt fort im Weihnachtskreis, dann kommt die Weihnachtsoktav, das heißt der 8. Tag nach Weihnachten, genau eine Woche nach Weihnachten, ist das Hochfest der Gottesmutter Maria. Früher war es das Fest der Beschneidung des Herrn, weil 8 Tage darauf wurde ja Jesus beschnitten. Und dann kommt ja dann das Fest der Epiphanie, der öffentlichen Kundgebung des Herrn. Also dort, wo die Weisen oder ganz genau gesagt die Magier, Ho Magios, die Sterndeuter aus dem Morgenland, zu Jesus kommen, der 6. Januar. Und eben, wie jetzt schon eigentlich indirekt erwähnt, auch dieses Fest ist nicht ein Fest, das geschah wirklich in der Zeit 2 Wochen nach Weihnachten, sondern das geschah 1,5 bis fast 2 Jahre danach. Also man müsste eigentlich dann die ganze Krippendarstellung umstellen, ein Haus darstellen, das vom heiligen Josef liebevoll eingerichtet ist und so weiter. Ja, einfachheitshalber kommen natürlich die Waisen zur Krippe. Aber sinnvoll wäre, wenn es möglich ist, dann, dass Maria dann das Jesuskind auf ihrem Schoß hat und nicht in der Krippe. Das ist das Epiphaniefest und dann auch wieder die Taufe des Herrn. Also die Taufe des Herrn, das ist ja dann wieder jedem klar, damit wird der Weihnachtskreis abgeschlossen, dass das 30 Jahre danach geschehen ist. Also zwei Missverständnisse gibt es im Weihnachtskreis, dass man meint, dass zuerst der Kindermord von Bethlehem geschehen sei und dann die Familie geflüchtet ist und sofort wieder zurückgekommen ist und dann das Epiphaniefest ist mit den Weisen und dann, sie merken sofort, da sind Widersprüche drin, es geht nicht. Epiphanie, also die Weisen kamen vor dem Kindermord ins Haus von Bethlehem und nachher ist der Kindermord geschehen. Und dann kommt ja noch dann die Darstellung des Herrn im Tempel, gehört nach dem neuen Liturgieordnung nicht mehr direkt zum Weihnachtskreis. Dort ist tatsächlich ein biblischer Bezug vom Datum her. 40 Tage danach, gemäß den Vorschriften, also das ist im Buch Levitikus, Kapitel 12, wird das beschrieben, wann das Kind zum Tempel gebracht werden soll. Und das sind eben dann genau 40 Tage. Und der 2. Februar ist tatsächlich 40 Tage nach dem 25. Dezember. Aber das ist das einzige Datum, das einen realen Bezug hat, einen biblischen Bezug zum Weihnachtsfest im Sinne, dass man die Tage zählt und das nachahmt. Der Weihnachtskreis ist sehr besonders und ist auch ein bisschen verwandt mit dem Osterkreis. Es geht nach demselben Prinzip. Es gibt eine besinnliche Zeit, eine Art Fastenzeit, die Adventszeit, wo wir den Herrn erwarten. Die Adventszeit soll keine Weihnachtszeit sein, also in der Adventszeit sollten eigentlich keine vollgeschmückten Christbäume dastehen. Das ist schade, das ist etwas vermarktet, die ganze Sache, weil der Christbaum ist ein Symbol vom Baum des Lebens. Und ein Christbaum sollte es auch nur einen geben, auch in einer großen Kirche macht es keinen Sinn, mehrere Christbäume zu haben. Es ist der Baum des Lebens, der mitten in der Nacht erstrahlt, in glänzendem Licht, der ist wieder neu, zugänglich für die Menschheit, nachdem das Paradies nach dem Sündenfall verschlossen war. Und dieser Baum des Lebens gehört in die Weihnachtszeit. Also er wird dann Weihnachten in vollem Schmuck dastehen und soll dastehen bis Epiphanie. Also wenigstens bis dann, also bis zum 6. Januar, sollten wir unbedingt die Christbäume vollgeschmückt stehen lassen. Man könnte es auch noch weiter stehen lassen bis zum Fest der Taufe des Herrn. Das ist also am Sonntag nach dem 6. Januar. Und dann ist die Weihnachtszeit abgeschlossen. Leider ist eine Verschiebung aufgrund des zivilen Lebens. Man möchte Lichter anzünden in der Dunkelheit. Aber ich möchte da wirklich ans Herz legen, als Christen sollen wir Weihnachten sehnlichst erwarten. Das angemessene Zeichen ist der Adventskranz, wo die Kerzen nach und nach angezündet werden. Übrigens aus der Tradition der reformierten Kirche dann auf das ganze Christentum übergegangen. Und dann an Weihnachten ist das eigentliche Fest der Lichter, also der Herr, das Licht der Welt, kommt in diese Welt. Und so haben wir also diese beiden großen Punkte, Weihnachten in der Dunkelheit, der Herr kommt als Licht der Welt und dann die Auferstehung, jeweils vorher eine besinnliche Zeit mit der liturgischen Farbe Violett, nachher eine festliche Zeit mit der liturgischen Farbe Weiß oder Golden. Ja, ich werde nachher noch etwas ausdeuten, was wir für Früchte ziehen können aus diesen Festkreisen.
Das Kirchenjahr, das ist das heutige Thema. Pfarrer Matthias Reh aus Müsteier schenkt uns einige Gedanken zu diesem Thema.
Wenn wir also mit dem Kirchenjahr leben, dann gibt es so wie eine Dynamik ins Leben. Es gibt Zeiten des Fastens, es gibt Zeiten des Festens. Übrigens in den orthodoxen Kirchen, da hat man ja über 200 Fasttage im Jahr. Das heißt, vor jedem Fest gibt es einen Fasttag. Das machen übrigens die Kartäusermönche auch so. Also die Vigil vom Pfingsten, da wird gefastet. Die Vigil, also der Vortag von Maria Himmelfahrt, da wird gefastet. Es gibt so Zeiten, also wo wir fasten, und Zeiten, wo wir festen. Das hat eine ganz spezielle Dynamik im christlichen Leben. Und dieses Mitgehen mit dem Kirchenjahr, das ist auch etwas, das dem Menschen zutiefst entspricht. Also in der Adventszeit, wo die Tage die Nächte länger und dunkler werden, dort sich zurückzuziehen und besinnlich zu werden. Die Farbe der Liturgie, Violett, als Farbe der Besinnung. Dann kommt das Weihnachtsfest mit viel Licht, mit der weißen oder goldenen Farbe in der Liturgie. Und dann kommt dazwischen dann noch die Fasnacht. Das ist dann eher ein weltliches Ereignis, wo man sozusagen den Überfluss der Ernte dann noch verzehrt, vor allem Fleisch und alkoholische Getränke und so, durchaus seinen Sinn. Und dann kommt eben die Fastenzeit, diese karge Zeit im Jahr, wo die Natur tot, gestorben daliegt und wo wir dann eben auch enthaltsam leben. Auch wieder die Farbe Violett, die Farbe der Besinnung. Und dann kommt das große Osterfest, wo der Frühling aufblüht, wo irgendwie auch unsere Hormone mit uns spielen, wo das Sonnenlicht wieder genügend ist, wo in den Gebieten hinter den Alpen oder vor den Alpen der Nebel dann entweicht und wo wir wieder eine Lebensfreude verspüren. Und dann ist es uns wieder ums Festen. Und dann kommt eben der große Osterfestkreis. Und dann das ganze Kirchenjahr mit den Feiern der verschiedenen Heiligen, das ist dann sozusagen eine neutrale Zeit, die Farbe Grün in der Liturgie. An heiligen Festen von Märtyrern ist dann die Farbe Rot, an den anderen die Farbe Weiß. So haben wir also all diese vier Farben, Violett als Zeichen der Besinnung in den besinnlichen Zeiten, Advent und Fastenzeit, Weiß für die großen Festtage, dann Weiß für heiligen Festtage und Rot besonders für die Märtyrer. Und das Kirchenjahr, ja, das ist dann auch das Arbeitsjahr für den Bauern. Also das ist dann nach Ostern, beginnt dann die Saat und dann kommt die ganze Arbeit im Sommer. Und dann, wenn dann die Natur stirbt, dann kommt wieder das Gedenken und die Besinnung an die Verstorbenen. Dort übrigens dann noch eine zusätzliche Farbe, das Schwarz, das ja ein Sonderfall ist. In der Liturgie des Schwarz, die Dunkelheit des Todes. Also auch wenn wir die Heiligen feiern, auch wenn wir an die Auferstehung glauben, der Moment des Todes ist etwas Dunkles. Und darum auch die Farbe Schwarz als Farbe für die Messen, die wir feiern, für die armen Seelen. Und so möchte ich Sie einladen, bewusst mit dem Kirchenjahr zu leben, und zu erfahren, wie dieses Leben auch in der Natur mitgespielt wird. Also die Natur trauert und die Natur freut sich. Und das hat alles irgendwie auch einen Spiel in der Natur, das wir beobachten und erleben dürfen. Und so möchte ich Ihnen zum Schluss noch den Segen geben. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne euch der allmächtige Gott, er führe und leite euch in euren Gedanken, in euren Gebeten, in euren Worten und Werken und bewahre euch vor den Anfechtungen des Bösen, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Herzlichen Dank, Pfarrer Matthias Reh, für diese schönen Gedanken. Radio Gloria wünscht Ihnen einfach, dass Sie weiterhin reichlich im Priesteramt gesegnet sind, damit Sie über das ganze Kirchenjahr hinweg die Kirchenfeste würdig und mit viel Licht und Herz feiern dürfen, damit Sie mit Ihrem Apostolat viele Herzen der Gläubigen öffnen können und näher zu Gott führen können, dass sie auch in den Tugenden wachsen können. Herzlichen Dank, Pfarrer Matthias Rey, und Gottes Segen, und wir freuen uns auf die nächste Sendung mit Ihnen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Das war die Sendung mit Pfarrer Matthias Rey. Er sprach über das Kirchenjahr. Und wenn Sie die Sendung nachhören möchten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann können Sie das unter www.radiogloria.ch Podcast, oder Sie können eine CD im Studio bestellen. So verabschiede ich mich von Ihnen allen, wünsche Ihnen einfach alles Gute und Gottes Segen. Ihre Andrea Marti.